Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe, was wir von Philosophen und Dichtern lernen können. Mein Name ist Volker Friedrich, bin Professor für Schreiben und Rhetorik an dieser Hochschule und organisiere und moderiere für Sie seit 2005 diese Vortragsreihen. Sehen Sie es mir nach, wenn ich immer am Anfang den gleichen Spruch sage, manche Neue verirren sich ja manchmal her und dann ist es gut, wenn sie informiert werden. Also, in diesen schönen Faltkärtchen hier mit dem Programm des Semesters, da finden Sie eine Internetadresse, auf der können Sie die Aufnahmen der Vorträge der letzten 17 Jahre nachhören, 300 an der Zahl. Ich habe ja letzte Woche gesagt, bis diese Woche sollten Sie die alle nachgearbeitet haben. Wir machen einen kleinen Test. Können wir mal versuchen. Wer hat es denn alle schon durch? Naja, gut. Also, Sie haben was zu tun noch für eine Weile, denke ich mal. Aber womöglich haben Sie Lust, auf dieses Angebot einzugehen. Es ist immerhin das größte Archiv dieser Art, meines Wissens zumindest an einer deutschen Hochschule. Das ist doch schon was. Ja, wir haben heute zu Gast Professor Dr. Bernd Steinbrink. Er ist einen langen Weg von Norddeutschland hierher heute gekommen und hat mir gesagt, er ist, glaube ich, um 7.40 Uhr losgefahren und hätte eigentlich um 5 Uhr da sein sollen. Und dann erreichten mich tagsüber E-Mails, dass die Bahn eine gewisse Verspätung hatte. Und ich habe so langsam mal in den Ordnern mit meinen alten Vorträgen geguckt, was ich denn notfalls Ihnen hätte sagen können. Aber es hat wirklich auf die Sekunde genau geklappt und wir freuen uns sehr, dass Herr Steinbrink da ist. Was sollten Sie über ihn wissen? Ja, das ist doch mal ein Applaus wert. Ja. Was sollten Sie über Herrn Steinbrink wissen? Natürlich mal wieder mehr, als ich hier erzählen kann und mag, aber ein paar Eckdaten. Wir haben gerade festgestellt, wir haben die identischen Studienfächer gehabt, nämlich Philosophie, Germanistik, Politikwissenschaften. Herr Steinbrink hat promoviert, und zwar über ein Thema, das, glaube ich, heute Abend auch eine gewisse Rolle spielt, ja, ne? Den Abenteuerroman, wenn ich das richtig weiß. Also, da kriegen Sie heute sozusagen kurz mal die Dissertation vorgelesen.
Das ist sie bei Niemeyer, aber die gibt es nicht mehr. Das ist also keine Werbung.
Nun gut, also, ja gut, wer weiß. Also, falls Sie nach sowas suchen, empfehle ich immer die Antiquariats-Meta-Suchmaschine buchheil.de. Wenn Sie es da nicht finden, gibt es es wirklich nicht mehr. Also, mal gucken. Herr Steinbrink hat als Redakteur eine ganze Zeit lang gearbeitet beim Historischen Wörterbuch der Rhetorik. Daher kennen ihn sozusagen die Rhetorikfachleute, hat ganz am Anfang da mitgewirkt und an den Lemmata mitgewirkt, welche Stichworte kommen denn in dieses zehnbändige Werk. Da muss man einen kleinen Überblick haben, um sowas entscheiden zu können. Er hat als Journalist gearbeitet, zum Beispiel für die FAZ, hat dort dann nicht nur, wie man bei einem Geistes- und Sozialwissenschaftler vermuten könnte, fürs Feuilleton gearbeitet, sondern dann auch tatsächlich für die Technikseiten und war einer der ersten Journalisten in Deutschland, die sich mit dem Computer und dergleichen befasst haben und darüber geschrieben haben. Und das war dann auch Gegenstand seiner beiden Professuren, die er zuerst in Leipzig und dann in Kiel hatte, an den Hochschulen. Da hat er sich mit Medienfragen, Medientechnik und dergleichen befasst. Aber ich glaube, es gibt nach wie vor eine alte Liebe zur Germanistik und zur Rhetorik. Ich darf nicht vergessen, das wahrscheinlich wichtigste Einführungswerk in die Rhetorik, der Grundriss der Rhetorik, ist von ihm und Gerd Uedingen zusammen verfasst worden. Ein Standardwerk, das sich jetzt schon Jahrzehnte hält und ich glaube, noch eine ganze Zeit lang halten wird. Mal schauen.
Wollen wir mal sehen.
Wollen wir mal sehen.
Die Sache, die Sache ist, Uedingen schreibt ein Neues und ich schreibe auch ein Neues.
Ja, ja. So hinten raus macht man es dann lieber allein. Also gut, da sind wir gespannt und dann haben wir nicht nur das eine Standardwerk, sondern bald noch zwei halbe dazu. Das wird spannend. Jetzt aber erstmal der Vortrag. Wir werden kennenlernen den Leser, der sich fremde Welten erträumt. Wir sind gespannt. Hinterher können Sie wieder in Diskussion mit uns treten, aber jetzt erstmal viel Vergnügen mit dem Vortrag von Bernd Steinbrück.
Ja. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, meine Damen und Herren, Sie hier wiederzusehen. Ich war ja schon mal da, vor 3 Jahren, glaube ich, das letzte Mal irgendwie, und habe da über Amerika berichtet. Das ging auch so ein bisschen schon in die Richtung, aber auch heute will ich ganz dem Thema treu werden. Und zwar läuft die ganze Vorlesungsreihe ja unter, was wir von Philosophen und Dichtern lernen können. Und Abenteuerliteratur, was hat das damit zu tun? Es hat da eine ganze Menge mit zu tun. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Und zwar gerade die so im 18. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert als Folge davon dann. Und zwar ist es so, ich werde hier nicht ablesen, ich habe das alles genau gemacht, ich werde das versuchen so ein bisschen so darzustellen, dass es angenehmer dem dann zu folgen. Wenn Sie das nachlesen wollen, ich werde das Sprache für die Form da im Internet dann zur Verfügung stellen, dann können Sie es genauer nachlesen, auch mit den Quellennachweisen und so weiter, die dann dabei sind. So, das Abenteuer, das habe ich heute eben schon erlebt, 2 Stunden Verspätung gehabt. Angeblich war da eine Scheibe gerissen und dann sind wir mit dem ICE mit 50 gefahren. Und es war grauenhaft, vor allem die Kommunikation, Rhetorik wieder, ne? Die Kommunikation der Bahn war unter aller Kritik, kann man sagen, weil man wusste nicht, was man machen sollte. Ich wäre vielleicht eine halbe Stunde früher da gewesen, wenn ich nach Basel gefahren wäre und dann umgestiegen wäre. Aber die haben also wirklich nicht gesagt, was wie geht, und aus dem Netz konnte man es auch nicht so richtig ziehen. So, gut, aber vergessen, jetzt kommen wir zu erfreulicheren Sachen. Also, Abenteuer, was versteht man darunter? Viele verstehen darunter eben, fangen an mit der Odyssee und gehen dann eben über das Gilgamesch-Epos, das ist das älteste Epos der Welt, aus vielen Teilen eigentlich zusammengesetzt, wo auch schon abenteuerliche Handlungen stattfinden, und gehen dann bis zum Artus-Roman im Mittelalter, wobei dann eben der Begriff Aventure sich ableitet von dem, was geschehen soll. Und Sie kennen ja so Artushof und diese ganzen Sachen, da kommt das, spielt das Aventure, das Abenteuer ja auch eine bestimmte Rolle, damit Leute sich dann im Kreis, also praktisch in der Gesellschaft, in der höfischen Gesellschaft bestätigen könnten. Und ich möchte, also da könnte man anfangen, aufhören müsste man dann irgendwo bei den Raumpatrouillen und bei Herrn Douglas da per Anhalter durch die Galaxis. Und ich will mich eben ein bisschen konzentrieren auf 19. und Vorläufer 18. Jahrhundert. Das ist insofern interessant, da sind Romane wie, haben Sie alle schon mal gehört, Der Graf von Monte Cristo. Dann wollte ich mich auch mal damit beschäftigen, wie ist das eigentlich mit der Produktionsweise von den Dingern. Sie wissen, viele Abenteuerromane, die so existierten, die wurden dann als Schundliteratur bezeichnet. Wie kam dieser Begriff zustande und warum? Und was haben uns die Abenteuer zu sagen, und welche Beziehung besteht auch zur Philosophie? Heute wird der Begriff des Abenteuers und des Abenteuerromans, wenn Sie jemanden einen Abenteuerroman schenken wollen, denken Sie, ist ein Jugendlicher irgendwie. Der wird mit Kindern verbunden. Und Kinder lesen Abenteuerromane. Ich muss sagen, habe ich als Kind auch gemacht. Natürlich Karl May gelesen, aber eben auch Robinson, allerdings in arg bearbeiteten Ausgaben. Und die erste Ausgabe des Robinson, die war von einem, auch von einem Pädagogen. Also von einer Überarbeitung von Daniel Defoe. Die nannte sich Robinson der Jüngere und war von Joachim Heinrich Campe. Und ich muss jetzt mal nachgucken, wann die erschien. Das muss ungefähr 1779 war das genau. 1719 erschien der Robinson von Daniel Defoe. Daniel Defoe hatte für seine Geschichte eigentlich einen Hintergrund. Und zwar der Hintergrund für den Robinson waren die Abenteuer und die Geschichte eines Alexander Selkirk. Sie wissen, in der damaligen Zeit, im ausgehenden 16. Jahrhundert, kriegten Freibeuterbriefe von der englischen Krone. Und dazu gehörte auch ein gewisser William Dampier. Und mit dem fuhr dieser Alexander Selkirk. Und dann kamen sie zu einer Insel. Übrigens, das war, ich muss hier mal ein bisschen rollen. Das war diese Insel. Und zwar, das ist die Insel, die nennt sich heute Robinson-Insel, Juan Fernandez. Und ich war mal zufällig in einem Antiquariat, das ist auch schon abenteuerlich, das war in Hannover, das war das, wo Arno Schmidt auch immer einkaufte. Und die boten da einen Kupferstich an vom frühen 18. Jahrhundert, wie sie sagten. Das muss genau um die Zeit gewesen sein. Und ich wusste erst gar nicht, Juan Fernandez, was ist das eigentlich? Habe ich dann, damals gab es noch kein Internet, habe ich nachgeguckt, also jedenfalls kein Web, habe ich nachgeguckt im Lexikon und habe festgestellt, das ist die Robinson-Insel. Und wenn Sie das hier jetzt sehen, so da vorne, diese Bucht, dann sehen Sie diese Bucht auch tatsächlich hier. Das ist genau da sind die gelandet und Selkirk ging dann an Land. Und der William Dampier, der hat dann gesagt, nee, wir bleiben hier nicht, also wir fahren schnell wieder weg. Und dann sagte Selkirk wohl, ich habe mich anders entschieden. Und der Dampier sagte das auch, ich habe mich auch anders entschieden und fuhr ab. Und dann blieb der 10 Jahre dort. Hat aber insofern Glück gehabt, das Schiff von dem Dampier wurde dann bei einer Prise, also als Bukanier, bei einer Prise erwischt und ging unter. Der Dampier konnte sich noch retten, hat aber später auf einem anderen Schiff angeheuert und mit diesem anderen Schiff kamen sie dann wieder, weil das war so eine Pirateninsel praktisch, und den hat der Kapitän dieses Schiffes, der Dampier war jetzt eben nur ein Navigator dann da, der Kapitän hat ein Buch rausgebracht und dieses Buch, das hat Daniel Defoe gelesen. Und da hat Daniel Defoe sich gedacht, oh, das ist ein ganz guter Stoff, da können wir was raus machen. Daraus hat er dann eben den Robinson gemacht. Und dieser Robinson, der schlug mächtig ein. Wenn Sie heutzutage sehen, so diese Abenteuerschriftsteller, ob das Robert Kraft ist, ob das Karl May ist. Robert Kraft war ein Zeitgenosse von Karl May, der damals mindestens genauso bekannt war, heute aber relativ verschollen ist, kaum noch beachtet wird. Ne? Wenn Sie mal die Schriften lesen, finden Sie überall drin, wer hat mich hinausgetrieben? Robinson und Cooper. Also James Fenimore Cooper, diese Schriften, diese Lederstrumpfschriften und Robinson. Und der Robinson, der wird eben auch von, da kommen wir zur Philosophie, Jean-Jacques Rousseau erwähnt. Und zwar Jean-Jacques Rousseau schreibt in seinem Buch Emile, dieses Erziehungsbuch, Da es nun absolut nicht ohne Bücher geht, so gibt es eins, das meiner Meinung nach die beste Abhandlung über die natürliche Erziehung liefert. Für lange Zeit das Einzige sein, es wird für lange Zeit das Einzige sein, woraus seine ganze Bibliothek besteht. Also der Schüler von Rousseau. Es wird für lange Zeit eben das Einzige sein, woraus seine ganze Bibliothek besteht und dort immer einen besonderen Platz einnehmen wird. Welch herrliches Buch ist denn das? Aristoteles? Plinius? Buffon? Nein, es ist Robinson Crusoe. Danach erklärt Rousseau, warum er dieses Buch für so wichtig hält. Auf der Insel ist der Mensch ganz auf sich gestellt. In seinem Rückzug entwickelt er seine natürlichen menschlichen Fähigkeiten. Das war die Rezeption eigentlich von Rousseau. Und darum war es auch so interessant für diesen Joachim Heinrich Campe, ich habe immer die Daten so ein bisschen dabei geschrieben, damit wir wissen, wo wir stehen, diesen Robinson aufzugreifen und den dann eben nach Hamburg zu verlegen. Ursprünglich kommt er ja aus York, ist er, glaube ich, losgefahren, aber die Familie Crusoe hieß ja Crusoe und kam aus Bremen, also bei uns nebenan da. Und hier, die waren in Hamburg und das ist so ein Gespräch. Ein Vater erzählt dann den Kindern, was dieser Robinson alles gemacht hat und wie es dem ergangen ist. Und der Witz bei dem Campe ist noch stärker, Richtung Rousseau gerichtet, während der Robinson von Defoe, der kriegt ja noch die Sachen vom Schiff. Also das wird da ja angeschwemmt, also so ein paar Kisten, Ernährungsmittel, ein Gewehr und so, dass er sich behelfen kann. Und Campe erläutert in seiner Einleitung zu dem Werk, der alte Robinson hatte Werkzeuge in Menge, die er von dem gestrandeten Schiff rettete. Der gegenwärtige, jüngere Robinson hingegen hat zu seiner Erhaltung nichts als seinen Kopf und seine Hände. Also, das heißt, der Campe war ein Aufklärungsphilosoph, der versuchte eben am Beispiel vom Robinson, genau wie Rousseau eigentlich nachzuweisen, was das menschliche Werden, das Menschsein in der Natur ausmacht. Also, das heißt, die Verbindung eben von Aufklärungsphilosophie und dem Gedanken, dass der Naturzustand des Menschen gut ist, das ist da drin eigentlich begründet. Campes Robinson war allerdings nicht die erste Robinsonade. Es gab noch eine, und zwar von einem, von einem Johann Gottfried Schnabel. Und das hatte einen recht barocken Titel. Wir können das da lesen. Vater einiger Seefahrer, absonderlich Alberti Julii, das ist der Name dessen, eines geborenen, also dieses neuen Robinsons, eines geborenen Sachsen, welcher in seinem 18. Jahre zu Schiffe gegangen, durch Schiffbruch selbst vierte, an eine grausame Klippe geworfen worden und nach deren Übersteigung das schönste Land entdeckt und so weiter und so weiter. Die Titel waren sehr lang. Hauff hat das später mal herausgegeben, das Buch, und nannte es dann, unter dem Namen ist es uns auch jetzt bekannt, die Insel Felsenburg. Und der gute Schnabel, der erzählt eben unheimlich viele Geschichten. Man muss auch sehen, das ist jetzt hier 1731 erschienen. Da erschienen dann schon Folgen, die dann eben auf Geschichten, auf Nachfolgegeschichten aufgeteilt waren. Das werden wir auch wiedersehen im 19. Jahrhundert bei den Abenteuergeschichten, vor allem, wenn es an das geht, was man Kolportage bezeichnet. die mussten auch sehr viel schreiben. Auch übrigens Dumas gehört dazu. Er hat dann auch danach, nach 1946 war das, glaube ich, hat er dann auch so einen etwas schlüpfrigen Roman geschrieben, der im Irrgarten der Liebe umhertaumelnde Kavalier. Und auch so ein langer Titel, das ist nur der erste Satz dann davon. Und es ist schon merkwürdig, genauso schlüpfrige Titel mit den Robinsonaden hat ja Daniel Defoe geschrieben mit seiner Roxana. Das ist ja schon ein Roman, der schon ans Pornografische ranreicht, diese Roxana. Und hier haben wir eben den Schnabel gehabt. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgucken, woher hat Rousseau seine Gedanken? Waren die Gedanken nicht auch schon vorher da? Tatsächlich kamen diese Gedanken wohl auch mit den ganzen Ausflügen, in Anführungsstrichen, die die Seefahrer gemacht haben, von Captain Cook über Magellan und wie sie alle heißen, der Magellan, wie hieß der nochmal, der dabei war, müssen wir mal verzeihen, wenn ich hier mal gucke, Francesco Carlatti hieß der. Magellan wurde ja irgendwo mal umgelegt, durch einen Giftpfeil getroffen und die Weltumsegelung hat dann der Carlatti ja zu Ende gebracht und hat ein Buch rausgebracht. Also da gab es viele Bücher und gab viel Interesse daran und das hat eine Frau aufgenommen und diese Frau hieß Afra Behn. Hier haben wir nochmal ein Bild von Jonathan Swift. Und diese Afra Behn, die hatte einen Roman geschrieben, der hieß Oronoko. Und Oronoko erschien ungefähr 1688. Oronoko oder der königliche Sklave hieß das. Das war ein Sklave, der wurde von Afrika nach Südamerika gebracht. Und da wurde eigentlich der Exotismus und der Begriff des edlen Wilden geprägt. Ich kann Ihnen mal so ein Zitat daraus vorlesen, damit man so einen Begriff davon gewinnt. Und die Vorzüge seines Geistes, von Oronoko eben, standen denen seines Äußeren durchaus nicht nach, denn seine Reden waren über nahezu jeden Gegenstand bewundernswert. Und wer immer ihn sprechen hörte, war überzeugt von seinem Irrtum, dass geschliffener Geist allein auf die Weißen beschränkt sei, dass er gleich viel Seelengröße besitze, eben solche staatsmännischen Grundsätze habe und ebenso empfänglich sei für Macht wie ein zivilisierter Prinz in den vornehmen hohen Schulen der Humanität und Gelehrsamkeit oder an den erlauchtesten Höfen. Das war das Bild des edlen Wilden, das sich im ganzen 19. Jahrhundert durchzog, das geht bis zu Mais Winnetou. Und wenn heute Leute sagen, wir dürfen nicht Indianer spielen, die Indianer waren damals eben sozusagen das, was Rousseau meinte, dieser edle Wilde eben, ne? Der Mensch in einem absolut naturreinen Zustand. Und es ist Unsinn, das jetzt irgendwie in andere Zusammenhänge zu stellen. Von mir aus sollen die Leute ruhig Indianer spielen oder die Kinder Indianer spielen. Ich weiß noch, bei uns war es immer so, wenn Cowboy und Indianer gespielt wurde, die Leute wollten alle Indianer sein, aber nicht Cowboy. Ne? Und das ist doch eigentlich eher positiv zu werten als negativ. Übrigens war Afra Behn, muss man auch noch dazu sagen, war die erste Berufsschriftstellerin Englands, hat man ja auch gesehen, relativ früh. Und heute wird sie als Vorläuferin des modernen Feminismus, wird gesagt, bezeichnet. Aber das ist recht zwiespältig. Also sie war zum einen, Sie müssen sich das vorstellen, zur damaligen Zeit, hatte sie eben ein sehr umfangreiches Sexualleben und sie war bisexuell. und das zur damaligen Zeit, aber sie war eine treue Unterstützerin der englischen Monarchie dabei. Also das heißt, einerseits war sie konservativ, andererseits alles andere als das. Aber eben weil sie so als moderne Vorläuferin des Feminismus gilt, ist sie halt wiederentdeckt worden jetzt. Und 2021 gab es eine Ausgabe ihrer Werke. Und naja, das ist, da hofft sich der Verlag dann wohl eben auch ganz gute Gewinne dann dabei. Ich muss sagen, ich habe mal für einen Verlag gearbeitet. Und ich musste da Recherchen zu dem Verlagsarchiv anstellen. Und dann sagten auf einmal die Manager zu mir, aber wenn Sie da eine Frau entdecken, die irgendwas im 19. Jahrhundert geschrieben hat, sagen Sie Bescheid. Dann gucken wir, ob wir das auflegen können. Weil da spielte eben auch ein gewisser Geschäftssinn eine Rolle. Nicht nur eine Unterstützung von bestimmten politischen Richtungen. Ne? So, dann kommen wir aber zu einem, wenn wir hier jetzt soweit sind, zu dem Jonathan Swift. Jonathan Swift hat Gullivers Reisen geschrieben. Gullivers Reisen begegneten mir als Kind, wo der vermeintliche Riese dann von den Lilliputanern da angeheftet war und so weiter. Und das war ein Kinderbuch. Das war aber kein Kinderbuch. Sie kennen eben aus der ganzen Geschichte, kennen Sie die so ein paar Utopien. Thomas Morris hat eine Utopie geschrieben, Campanella hat den Sonnenstaat geschrieben. In Deutschland gab es eine Utopie, die hieß Christianopolis. Die waren immer auf einer Insel. Also man ging raus, um auch politische Kritik zu üben. Und genau das hat der Jonathan Swift gemacht. Und der Jonathan Swift mit seinem Gulliver, übrigens hat Erich Kästner auch eine Kinderausgabe vom Gulliver rausgegeben. Da haben wir auch so bestimmte Zitate, die Ihnen mal deutlich machen, dass das alles andere als ein Kinderbuch ist. Zum Beispiel in Lilliput. Was passierte in Lilliput? Wenn ein höheres Amt vakant war, entweder durch Tod oder Ungnade, letzteres geschieht oftmals, so ersuchen fünf oder sechs Kandidaten den Kaiser in einer Bittschrift. Seine Majestät mit einem Seiltanz zu unterhalten dürfen. So, wer am höchsten springt, ohne zu fallen, erhält ein Amt. Oder die Lilliputaner glauben nämlich, es könnte nichts Abgeschmackteres geben als Fürsten, die sich für die Vertreter der Vorsehung halten. Sie müssen bedenken, das hat er damals alles geschrieben, hat es natürlich weggelegt zu Fantasieländern, aber jeder wusste, das ist England. Ne? Und zum Beispiel im dritten Buch, in Brobdingnag, nee, im zweiten, das ist Brobdingnag bei den Riesen, da schreibt er dann, der Adel strebte oft nach Macht, das Volk nach Freiheit und der König nach unumschränkter Herrschaft. Und das kritisiert er dann. Und dann schreibt er später noch, ich weidete meine Augen. Also er kommt da in so ein Kabinett von Figuren, die da abgebildet sind, Statuen. Und ich weidete meine Augen hauptsächlich an den Siegern über Tyrannen und Usurpatoren und an denjenigen Helden, welche die Freiheit unterdrückter und geknechteter Nationen wiederhergestellt hatten. Also, das war ein hochpolitisches Buch. War nichts mit Kinderbuch. Und dazu geht es vielen Büchern. Und was ich dann noch ganz witzig fand, was ich dazu geschrieben habe, ist in Lagado, der Hauptstadt der Insel Laputa, das ist das dritte Buch, besucht Gulliver auch, oder Gulliver auch die Akademie, in der weltabgewandte Professoren forschen und die Sprache verändern wollen. Abschaffung der vielsilbigen Wörter, der Verben und Adjektive, sowie im fortgeschrittenen Stadium der Wörter überhaupt. Gegen das gemeine Volk, denn dieses ist, so die Ansicht der Professoren, ein unversöhnlicher Feind der Wissenschaft. Also, die Sprache muss abgeschafft werden. Übrigens, bei den Yahoos, das sind dann eben Wesen, die da rumlaufen, die sehen Menschen sehr ähnlich und haben auch die ganzen Fehler von den Menschen. Und Sie kennen Yahoo wahrscheinlich aus dem Internet, von der Suchmaschine. Ne? Und das sollen eben die Menschen sein und die weisen Unzulänglichkeiten auf. Und tatsächlich, also die Weisen sind die Pferde dann dabei. Und also die pferdeähnlichen Wesen, die Honihunhuns, werden die da genannt. Und zwar, das geht auch so ein bisschen auf den Swift zurück. Swift war ein Misanthrop, der sagte dann immer, die Pferde, die ja bekanntlich auch einen starken Eigengeruch haben, die sagen dann über die Menschenähnlichen, dass die fürchterlich stinken. So, dann, wenn wir den jetzt mal hinten anstellen, kommen wir zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Und da haben wir einen, François-René Chateaubriand. Ja, Sie denken wahrscheinlich ans Essen. Ja, das Chateaubriand-Steak ist tatsächlich nach ihm benannt, obwohl er es gar nicht erfunden hat. Er lebte eine Zeit, weil er so revolutionäre Sachen geschrieben hat, lebte er eine Zeit in London und da soll angeblich sein Koch das erfunden haben. Tatsächlich taucht, er ist irgendwie gestorben, Moment, das habe ich doch hier auf der Folie, 1848, aber vor 1850 taucht das auf keiner Speisekarte auf. Erst danach, vermutlich hat sich das ein Restaurant in Paris einfallen lassen, um den Namen zu nutzen. Chateaubriand selbst war einer der wichtigsten französischen Romantiker und der hat ein Werk geschrieben, über, das heißt Atala, das bezeichnet die Liebe von Atala zu einem Franzosen, Entschuldigung, sie hatte eben auch französische Ursprünge, französisch und eben indianische, und er war Indianer und war dann eben auch ein edler Wilder dann dabei. Und der Witz bei dieser Sache ist, dass er das alles uminterpretiert hat, den Rousseau, so auf den Katholizismus. Das heißt, die Frau hatte sich geschworen, eben nie jemanden zu heiraten, der nicht katholisch ist. Und dieser Indianer, der war nun nicht katholisch erst. Ne? Und dann hat sie das traurige Ende dieses Romans, hat sie, um da ihr Gelübde zu erfüllen, hat sie dann Selbstmord begangen. Also eine sehr tränenreiche Geschichte, aber eben vom Katholizismus, was doch die richtige Religion angeblich ist, dann eben laut Chateaubriand angehaucht. Aber trotzdem hat er gerne Fleisch gegessen anscheinend. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem, der hatte einen ganz besonderen Einfluss. Das war James Fenimore Cooper. Haben Sie sicher schon mal gehört? Lederstrumpfromane, Jugendbücher, sind aber auch keine Jugendbücher. Sind nur als Jugendbücher dann wiederum bearbeitet worden. Cooper hat auch so ein bisschen was von der Romantik da drin. Man sagt zwar, er sei dem realistischen Roman Scotts gefolgt, aber sowohl Scott als auch bei Cooper müsste man das mal in Frage stellen, ob das wirklich Romantik ist, ob das wirklich Realismus ist. Sie benutzen sehr präzise Beschreibungen, aber die Handlung ist alles andere als realistisch, sondern sie, ja, sie hat zum Teil ein bisschen was Abenteuerhaftes, ein bisschen, aber eben auch ist es praktisch ein Appell, natürlich zu leben. Also da wirkt auch in jedem Fall Rousseau weiter. Und der James Fenimore Cooper, das Arno Schmidt war auch ein guter Freund, ein großer Freund von James Fenimore Cooper, hat auch übrigens Sachen von ihm übersetzt, und zwar zu empfehlen ist da Conanche oder Die Beweinte von Wish Ton Wish, übrigens ein Thema, was bei diesem 3D-Film da, wie hieß der noch, Avatar, was da wieder aufgegriffen wurde eigentlich. Wer Conanche gelesen hat, der muss vermuten, dass da das auch irgendwo eine Rolle spielte dann dabei. Und dieser Cooper wurde übrigens von Arno Schmidt nicht nur übersetzt, sondern Arno Schmidt hat auch über ihn öfter was geschrieben und er nannte ihn James Fenimore Cooper. Also weil es eben sehr unterhaltsam ist, den zu lesen. Sein Erfolg ist im Wesentlichen auch damit begründet. Goethe hatte mal geschrieben in den zahmen Xenien, also hier haben wir mal ein Titelblatt vom Cooper, Goethe hatte geschrieben, Amerika, du hast es besser als unser Kontinent, das Alte, hast keine verfallene Schlösser und keine Basalte. Entschuldigung, die grammatischen Fehler, wie wir sie heute auffassen, sind da drin. Ich lese es so vor. Dich stört nicht im Innern zu lebendiger Zeit unnützes Erinnern und vergeblicher Streit. Also, Basalte sind eben die alten Steine mit gemeint, ne, die hier sind. Und Goethe war eben auch, wie alle Deutschen, fasziniert von Amerika. Wenn Sie mal eben das sehen wollen, was da alles passiert ist mit den Auswanderern, wo ich ja schon mal drüber gesprochen hatte, nach Bremen ins Überseemuseum gehen, da ist das unheimlich gut dokumentiert. So, Cooper, wie Sie hier sehen, Roman von Cooper. Beworben wurde der tatsächlich mit Cooper, der Amerikaner. Der hatte in Deutschland größeren Erfolg als in Amerika, weil Amerika eben das Auswandererland war. Und seine Bücher erschienen nicht zuerst in englischer Sprache, ab den Lederstrumpfgeschichten erschienen die zuerst in deutscher Sprache. Und zwar kam er rüber nach Deutschland und hat dann mit den Verlagen verhandelt, dass die Übersetzung zuerst erscheint, weil er Angst hatte, es gab nämlich kein Copyright damals, dass sobald die amerikanische Übersetzung dran ist, übersetzen die Leute hier munter und er kriegt keinen Pfennig davon ab dann. Ne? Weil das waren dann alles eben eine Art Raubkopien, aber das war damals nicht geregelt. So, wenn man eben jetzt sieht, Lederstrumpfromane, die Handlung, am besten ist das zu erklären damit, wenn wir die ansehen, in welcher Reihenfolge die erschienen sind. Also es erschien Der Letzte der Mohikaner und der erste Roman von Cooper war allerdings Der Spion. Hier heutzutage weitgehend unbekannt, aber die Folgeromane, diese Lederstrumpfromane, die folgen nicht aufeinander. Die haben zwar Zeit, man kann eine zeitliche Chronologie herstellen, aber diese Ansiedler, The Pioneers, das waren die hier, die erschienen zuerst, 1823 hier. Und Der Wildtöter, der erschien 1841. Aber The Pioneers ist aktuell. Und Der Wildtöter spielt in der Zeit 1740 bis 1745, also sehr viel vorher. Und zwar hängt das auch damit zusammen, dass der Wildtöter, dass der, wenn der über die Landschaft blickt, einfach sehnsüchtig darauf blickt und sagt, wie viel Natur haben wir hier verloren. Also das heißt, je weiter die sogenannten Chainbearer, das waren die Vermesser, die mit Ketten darum liefen und ihren Instrumenten, je weiter die praktisch die Wildnis erforschten, umso weniger interessant wurde diese Darstellung für Cooper, sondern er sehnte sich eigentlich nach der Grenze von Zivilisation und Wildnis eher auf Seiten der Wildnis zurück. Und da spricht auch der Lederstrumpf, der hieß eigentlich Nathanael Bumpo, der spricht eben dafür, und eben auch seine edlen Wilden, die letzten Mohikaner, die beiden, Chingachgook heißt der eine und Uncas der andere. Und die repräsentieren eigentlich dieses Cooper-Bild dann. Dieses Cooper-Bild hatte wiederum großen Einfluss auf zwei Schriftsteller. Einen haben Sie sicherlich schon mal gehört, Friedrich Gerstecker, und den anderen wahrscheinlich weniger häufig, Balduin Möllhausen hieß der. Der war damals sehr bekannt und die fingen schon an, so in Zeitschriften, Zeitungen, so immer mal so Folgegeschichten, so ähnlich wie Schnabel das dann in Buchform gemacht hat, zu schreiben. Und Gerstecker etwas früher, er war auch früher nach Amerika ausgebrochen, Möllhausen war auch nach Amerika ausgebrochen. Und Möllhausen war jemand, der nach der 48er Revolution Probleme kriegte, er sollte dann in die Armee rein, das wollte er gar nicht. Und der schildert Amerika eigentlich immer recht positiv. Was Gerstecker nicht so verstand. Gerstecker wurde von seinem Verleger gefragt, was er denn von Möllhausens Büchern hält. Da schrieb er dann, apropos die möllhausischen Bücher, über die Sie von mir ein Urteil wollen, mein guter Kostenobel, das ist Hermann Kostenobel, der Verleger, ich gebe Ihnen das nicht gerne, da Herr Möllhausen gleichen Stoff mit mir behandelt, wenigstens ein gleiches Terrain hat. So viel kann und muss ich Ihnen sagen, dass es meiner Meinung nach der reine Schund ist und ich meinen Namen nicht um vieles Geld unter einem dieser Bücher haben möchte. Ich will mich verbündlich machen, einen solchen Roman einer Anzahl Stenographen in 3 Tagen zu diktieren. Die Leihbibliotheken werden sie kaufen, denn es ist deren Futter. Spieß und Kramer ins Amerikanische übersetzt mit lauter Unmöglichkeiten. Der Spieß, Andreas hat noch einen zweiten Namen, Spieß, das war einer, ein Schriftsteller, der hat so die Geschichte der Wahnsinnigen geschrieben, dann die Geschichte der Mörder und alles sowas, ne? Also so Low-Level-Literatur, würde man heute sagen, auf unterstem Niveau. Und der Kramer, der hat Sachen geschrieben, so Richtung spiritualistische Sachen. Und insofern vergleicht er das damit. Es lässt sich aber nicht vergleichen. Beide haben in Amerika wie Vagabunden gelebt, aber bei Gerstecker war das etwas anders. Wenn er in Deutschland war, dann wollte er nach Amerika. Und wenn er in Amerika war, dann wollte er wieder nach Deutschland. Und er schreibt zum Beispiel an den amerikanischen Konsul in Leipzig, I have to tell you, I did not find everything just as I expected to find it, did not find the people as free and open as I wished. Also, er hat das nicht so gefunden, wie er das finden wollte, die Leute waren gar nicht so frei. Aber das kam auch dadurch, er kam nach Amerika und dann durch einen Betrug hat er erstmal sein ganzes Geld verloren, was er da hatte. Und da war er wohl so eben nicht mehr so ganz begeistert davon, ne? Und dann schreibt er, jetzt treibe ich mich eine Weile allein in der Welt herum und wer mich nicht kennt, glaubt vielleicht, ich tue das nur aus Liebe zum Vagabundenleben. Und doch ist wohl niemand lieber daheim, wie gerade ich. Aber es muss eben sein. Wenn wir jetzt ein bisschen weitersehen, dann kommt auch jetzt praktisch der Bezug. Uns allen, das schreibt Gerstecker dazu, liegen noch viel zu sehr Coopers Romane in der Erinnerung, um den Zauber zu vergessen, den er gerade über indianisches Leben ausgegossen oder der ihm vielmehr, wo er vollkommen war, geschildert, unsere Fantasie gegeben. Ich muss aber ebenso bestimmt eingestehen, dass viele Sachen in der Welt diesen Zauber verlieren, wenn man ihnen zu nah auf den Leib rückt. Müllhausen dagegen stand zu seinem Amerika und vor allem eben zum Beispiel in einem Roman, das in der Mandanenweise, da schreibt er dann eben, in der alten Welt, da herrschen Ränke und Unglück, in der neuen Welt, da finden die Protagonisten ihr Glück. Und dann lässt er da natürlich auch einen Adligen auftreten, also der flatterhafte, etwas unseriöse Adlige, das war ein beliebtes Motiv im 19. Jahrhundert. Und er lässt da aber einen Adligen durch Arbeit eben dann dazu kommen, dass er richtig ein guter Handwerker wird, der dann von sich sehr sagt, Joachim Scherben, der heißt Scherben, von Scherben eigentlich, ich höre es sogar lieber als Herr Leutnant Baron von Scherben. Also richtete sich auch so ein bisschen wieder gegen den Adel, wie ja diese ganze Richtung, eine bürgerliche Richtung vertritt, die an Rousseau anknüpft. Dann gibt es da noch einen Schriftsteller, wird Ihnen auch nicht so bekannt sein, der hieß Otto Ruppius, der hat aber einen interessanten Roman geschrieben. Jetzt kommen wir so ein bisschen zum anderen Gebiet, was dann über diese Wildniserzählungen und so hinausgeht, und zwar zur Kriminalliteratur. Ruppius, der hat dann in Amerika auch einen Krimi spielen lassen, der nannte sich Der Pedlar und das die Folge, das Vermächtnis des Pedlar. Ein Pedlar ist ein Hausierer. Und ein Hausierer, der geht natürlich von Haus zu Haus und der kennt die ganzen Geheimnisse der Gesellschaft und weiß, wo welche Verbrechen geplant werden, wo was sich abspielt eigentlich. Und wenn wir das sehen, dann kommen wir zu dem, was ich am Anfang schon erwähnt habe, zu einem Roman, kennen Sie vielleicht, Die Geheimnisse von Paris, von Eugène Sue. Das ist ein ganz wichtiger Roman gewesen, der erschien in den Jahren 42 und 43 als Fortsetzung in den im Journal des Débats. Der wurde sofort auch ins Deutsche übersetzt. Ich habe Gott sei Dank noch die Erstausgabe, der hieß, die Pariser Mysterien hieß der. Später lief der nur unter die Geheimnisse von Paris. Und zwar ist das interessant, je mehr praktisch die weißen Flecken von der Landkarte verschwanden, desto mehr suchte man sozusagen Räume fürs Abenteuer. Und die fanden sich eben in den Untiefen der Gesellschaft, im wahrsten Sinne des Wortes, in Kellern, in Kneipen und so weiter. Und wenn Sie so in Abenteuerromanen sehen, da tritt sehr häufig so eine Retterfigur auf, die in Teilen bei May dann schon teilweise christushafte Züge annimmt, in der Beschreibung dessen. Und hier führt Sue zum ersten Mal so eine Retterfigur ein, also richtig ganz stark, diesen Rudolf. Und dieser Roman, Geheimnisse von Paris, hatte wesentlichen Einfluss auf die Literatur in Frankreich und in Deutschland. Und Sie müssen bedenken, das erschien 2 Jahre lang und es wurde eben sehr breit getreten, diese ganze Sache, das kann man sagen, weil es so ein Erfolg war. wie man das heute auch macht mit Filmen, dann knüpft wieder einer an und so weiter. Und diese Geheimnisse von Paris, die wurden auch, wenn Sie mal von Marx gehört haben, Marx und Engels, die Heilige Familie, da wurden die auch besprochen und wurden da kritisiert. Und zwar wurden sie deshalb kritisiert, weil Rudolf als Retterfigur, er steigt zu den unteren sozialen Schichten ab und die guten Menschen rettet er da. Er war praktisch so eine Art Frühsozialist und knüpfte eben an die frühen Sozialisten an. Und da, wen haben wir da? Oh, Entschuldigung. Er knüpfte an die frühen Sozialisten an und ja. Entschuldigung, ich habe eben leider die Blätter von der falschen Seite zur falschen bewegt dann wieder. Dann kommen wir ja nie zum Ende. Und das war eine Kritik an Charles Fourier, diesem Frühsozialisten, den Marx und Engels da in Form von Sue praktisch brachten. Also immer wenn Not und Elend ist und so weiter, taucht dieser Held auf, der eigentlich so allmächtig ist wie Old Shatterhand praktisch. Und sowohl körperlich als auch geistig, er regelt alles dann dabei. Und die Unterwelt, die trifft sich da in diesem Lokal zum weißen Kaninchen. Sie sehen hier so die verborgene Unterwelt. Das hat mich, als ich das dann mal las, hatte mich das dann gleich an die Kinder des Olymp erinnert. Da gibt es ein Lokal, da trifft sich auch die Pariser Unterwelt, das nennt sich Rotkehlchen. Einfach deswegen, weil sie dem Wirt mal die Kehle durchgeschnitten hatten. Und ist übrigens ein ganz toller Film, dieser etwas merkwürdige Name Kinder des Olymp, der klingt ein bisschen hochgestochen. Olymp, Kinder des Olymp ist das nur deshalb, weil im Olymp, also zu dieser Zeit da, also als das spielt, 1850 rum, da durften praktisch im Theater, in den Theatern, wo die unteren Schichten waren, durfte nur Pantomime gespielt werden, durfte nicht gesprochen werden. Und weil die meistens auch nicht viel Geld hatten, die da kamen, saßen die auf den hinteren Plätzen im Theater ganz oben und das wurde der Olymp genannt eben. Und wenn Sie den Film mal sehen, also da hat sehr viel Ähnlichkeit so und hat bestimmt auch Züge aus den Geheimnissen von Paris genommen. So, diese Geheimnisse von Paris, die machen davon Anleihen sind bei den Geheimnissen von Paris bei einem gewissen Maurice Joly. Der hat ein Werk geschrieben, Macht und Recht, Machiavelli contre Montesquieu, Gespräche in der Unterwelt. Und dieses Werk ist interessant, fatal auch für die deutsche Geschichte interessant. Dieses Werk wird dann eben umgebogen, Teile daraus, und von Journalisten, die nicht mehr bekannt sind, in der Presse veröffentlicht, und zwar als die sogenannten, als ein Treffen der Weisen von Zion in Prag. Das hat dann einer aufgegriffen, ein deutscher Schriftsteller, Goetsche, auch so ein Abenteuerschriftsteller, der sich Sir John Radcliffe nannte. In seinem Roman Biarritz schreibt er dann, wie sich angeblich die Juden alle 100 Jahre auf dem Friedhof in Prag treffen und dort beraten, wie weit, und dort mitteilen, wie weit sie die Welt schon eingenommen haben und was sie noch einnehmen werden. Das Ganze, diese ganze Schauergeschichte, muss man ja sagen, die gelangte zum Hof nach St. Petersburg und wurde da um die Jahrhundertwende, also
19., 20. Jahrhundert ausgearbeitet. Und das ging dann eben, das können Sie im Internet noch nachlesen, als die Protokolle der Weisen von Zion ein. Das ist ein ganz fürchterliches Machwerk, was wesentlich auch den Nationalsozialismus hier mit beeinflusst hat. Wer die ganze Geschichte übrigens mal näher lesen möchte, ich lese sehr gern den Umberto Eco, eben habe ich schon öfter mal gesagt, der hat ein Buch geschrieben, Der Friedhof in Prag. Und da wird diese ganze Verschwörungsgeschichte, nichts weiteres ist das, die wird da aufgedeckt. Das Traurige ist, dass im Internet, in den arabischen Foren, vielfach noch diese Protokolle der Weisen von Zion als wahr ausgegeben werden. Und das ist wirklich problematisch. Das ist eigentlich unfassbar, eigentlich. Ne? So, und jetzt kommen wir aber etwas weiter vom Zarenhof weg und zu dem, den ich schon genannt habe, eben Alexandre Dumas, dem Älteren. Der hat dann einen Roman geschrieben, der nannte sich Der Graf von Monte Cristo. Gehe ich übrigens in der Dissertation überhaupt nicht drauf ein, weil ich habe damals, hatte ich mich erstmal auf Deutsche beschränkt, ich hätte den gerne noch so ein bisschen erwähnt, aber ich hatte keine zitierfähige Ausgabe gefunden. Alle waren für die Jugend bearbeitet. Alle deutschen Ausgaben, die man damals kriegte, auch in Antiquariaten, für die Jugend bearbeitet. Heute kriegen Sie die, bei DTV gibt es eine gute Ausgabe, das sind dann aber, muss man sich durchkämpfen, 1600 Seiten. Es gibt auch eine zweibändige, die hat etwas über 1000 Seiten, dann, die ist aber fürchterlich eng, also der Zeilensatz ist nicht so schön, dass man das gerne liest dann. Ne? Und warum wurde das für die Jugend bearbeitet? Zum einen natürlich deshalb, da kommen wirklich grausige Szenen drin vor im Grafen von Monte Cristo. Und zwar spielen die dann in Rom. Da beschreibt er dann wirklich ganz genau eine Hinrichtung, wie einem der Kopf eingeschlagen wird und der Henker dann noch auf den drauf tritt und das Blut aus dem Kopf springt. Das ist fürchterlich. Also unangenehm, also dass das so für die Jugend bearbeitet wurde, dass das da rausgenommen wurde, finde ich durchaus verständlich. Und da sind viele Sachen dann rausgenommen, viele Sachen sind auch rausgestrichen, weil sie einfach auch dann so gerade, wenn er zurückkommt, da in die wenn sein Leben in der Gesellschaft dargestellt wird, ist es zum Teil tatsächlich auch etwas langatmig und langweilig. Das werden Sie sehen, also da sind nicht umsonst 1700 Seiten. Hier, das deutet auch wieder auf so einen Charakter hin, den Sie auch noch bei May finden. Die mussten immer praktisch liefern. Er schrieb auch fürs Journal des Débats, obwohl, man muss ja sagen, ob Dumas das geschrieben hat, ganz weiß man nicht, der hat den ganzen Redaktionsstab, der Mann. Also was von ihm ist, also ich bin der Meinung, als ich das gelesen habe, da sind unterschiedliche, an manchen Stellen ist ein ganz anderes Erzähltempo als an anderen Stellen. Und das kommt auch daran, manchmal wurde mehr gefuscht und manchmal wurde ausführlicher beschrieben, manche Handlungen verlaufen auch im Sand. Das liegt eben an diesem Lieferungscharakter. Die mussten jede Woche mussten die abgeben. Und dann finden Sie da eben auch so Stellen, das finden Sie sowohl bei May in den Lieferungsromanen als auch bei Dumas, dann finden Sie so Stellen, meinst du, ich übertreibe jetzt mal, meinst du das wirklich? Ja, das kannst du nicht wirklich meinen. Doch, doch, das meinst du? Ne? Also das sind dann schon wieder 5 Zeilen gewesen. Ne? Also das waren richtige Zeilenschinder dann dabei. Und merkwürdigerweise, das liegt wohl daran, dass Dumas ein Franzose ist das weniger unter die Unterhaltungsliteratur gefallen. weil die anderen Länder, Frankreich, England und so weiter, die unterscheiden nicht so stark zwischen Unterhaltungsliteratur und hoher Literatur, wie wir das in Deutschland tun. Gut, dieser Dumas hat aber ebenso, Sie kennen die Handlung so ungefähr, der Edmond Dantès, der kommt mit dem Schiff nach Hause, will heiraten und wird dann eben denunziert, er sei ein bonapartistischer Spion und er entkommt dem Tode, obwohl das überhaupt nicht ist, er entkommt dem Tode und landet dann auf einer Insel im Château d'If. Und da haben sie das typische Ausbruchs- und Befreiungsmotiv für den Abenteuerroman. Sitzt da in einem Kerker und was auch noch ein schönes Motiv ist, er sitzt da mit einem älteren Bekannten, einem Abbé, und dieser Abbé, der weiß von einem Schatz, der auf der Insel Monte Cristo liegt. Dieser Abbé, der stirbt aber nun leider, sagt ihm aber, wo der Schatz liegt. Und dann kommt ein sehr symptomatisches Motiv, was quasi eine Wiedergeburt bedeutet. Er, der Tote, wird eingewickelt in so einen Leinensack und soll ins Meer geworfen werden. Die haben sich zueinander durch so einen Tunnel gebuddelt. Eigentlich durften die gar nicht zusammen sein. So, und dann geht er, hier unser Dantès, der legt den Toten dann bei sich dahin und bedeckt ihn, dass er nicht erkannt wird, und legt sich selber in den Leinensack. Der wird dann ins Meer geschmissen, so ein typisches Motiv der Wiedergeburt, wie wir das ja von der Taufe aus auch kennen, und kommt praktisch dann als Neuer, als Graf von Monte Cristo zur Welt. Er eignet sich nämlich den Schatz des Grafen von Monte Cristo an und durch irgendeine Institution in Italien, wahrscheinlich gab es da auch so eine Art Konsulweihe oder so, kriegt er dann den Grafentitel. Und als Comte de Monte Cristo kommt er dann zurück in die Gesellschaft als ganz anderer und rächt sich für alles. Also das Rachemotiv ist dann beim Grafen von Monte Cristo sehr stark ausgespielt. Tatsächlich liegt ähnlich wie beim Robinson, das mit dem Selkirk, liegt hier auch eine wahre Geschichte zugrunde. Irgendein Friseur in Südfrankreich, der wurde auch eben denunziert, auch fälschlicherweise. Auch der wollte gerade heiraten und ist dann auch im Gefängnis gelandet. Ist dann auch irgendwie rausgekommen, aber natürlich nicht mit dem Schatz. Das mit dem Schatz ist alles von Dumas dann dazu gedichtet worden. So, dieser Roman, Der Graf von Monte Cristo, enthält eigentlich alle, wenn Sie Aspekte des Gesellschaftsromans, des Abenteuerromans, des Kriminalromans, also wie dann recherchiert wird und so weiter, wie welche Morde stattfinden, wie diese Morde aufgeklärt werden. So, und dieser Roman hatte eben auch Einfluss auf die gesamte folgende Abenteuerliteratur. Ebenso stark eigentlich wie Cooper. Aber das mit Eugène Sue, das sollte man sich schon merken, weil diese fatale Entwicklung, die durch diese Adaption, dann durch diese Idioten da von Goethe und so weiter da gemacht wurde, mit dem Friedhof zu Prag, das ist schon eine traurige Sache. So, es gibt eben noch ganz viele Abenteuerschriftsteller. Ich habe die alle behandelt und momentan kämpfe ich damit. Ich habe nämlich drei Umzugskisten voll von meinen Recherchen dann noch von damals. Und weil ich mein Arbeitszimmer aufgeräumt habe und die Sachen loswerden will, muss ich die jetzt alle nochmal sortieren. In Leipzig will die jemand haben, der will an dem Thema weiterarbeiten. Und das soll er denn machen? Ich komme da nicht mehr zu. Das ist ein jüngerer Mann und dann kann er das machen. So, auf jeden Fall Karl May, also da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das waren schon eine ganze Anzahl von Schriftstellern, die ich hier genannt habe. Wir kommen dann zu Karl May. Den sollten wir als Vorletzten noch besprechen. Also schließen will ich dann mit einem, der eigentlich gar kein Abenteuerschriftsteller ist, und zwar mit Wilhelm Raabe. Und zwar, Karl May lebte von 1842 bis 1912. Zur damaligen Zeit, vor allem so um 1908, 1909, wurde er als Schundschriftsteller bezeichnet. Und Schundschriftsteller war er deshalb, weil er in seinen frühen Schriften, so nannte Karl Downs ihn, da hat er Lieferungsromane geschrieben. Die sahen dann ungefähr so aus. Hier haben Sie sicher noch nie gehört, den Titel. Das Waldröschen gibt es unter dem Titel auch nicht mehr. Alle Schriften von May sind bearbeitet. Das Waldröschen, das hatte ungefähr 2612 Seiten. Der hat wirklich Woche für Woche geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und zwar ganz alleine für einen Verlag Münchmeier. Da erschienen noch weitere, Der Weg zum Glück, die Liebe des Ulanen und so weiter. Das waren alles solche Romane, die erschienen in Heften. Diese Hefte hatten 32 Seiten. Und die musste er dann in seinen 2 Wochen dann immer vollkriegen, egal wie er sich fühlte dann dabei. Und das ist literarisch gesehen nicht unbedingt so dolle, dann, was er dann da fabriziert hat. Aber das war erst der Anfang. Heutzutage schätzen ihn Schriftsteller, und zwar, ich lese mal vor, Ernst Bloch, wissen Sie, der nannte Karl May den Shakespeare der Jugend. Dann Hans Wollschläger, Arno Schmidt, Klaus Roxin, Gerd Uding, Helmut Schmid, das ist der, der die Biografie zu May geschrieben hat, die einflussreichste. Und wenn wir den beurteilen, den May, dann müssen wir eigentlich sein Leben so ein bisschen mit seinem Werk verbinden. Sein Leben, er kommt aus den ärmlichsten Verhältnissen, aus einer Weberfamilie. Und er wollte aufsteigen in der Gesellschaft. Er wollte Lehrer werden. Kam an ein Lehrerseminar und da begann das Verhängnis. Es war Weihnachten. Er hat auch mein Buch Weihnacht geschrieben. Da hat er auch so ein bisschen, kommt wohl auch von dem Erlebnis her. Und für seine Familie wollte er eben auch einen Tannenbaum haben mit Kerzen. So. Im Lehrerseminar haben sie gesagt, der hat 6 Kerzen geklaut, 6 Stück. Hat er, May selber sagt, er hätte von den abgebrannten Kerzen das Wachs zusammengekratzt und wollte daraus neue Kerzen für seine Familie machen. So, Folge war aber, er wurde rausgeschmissen. Ja, dann hat er irgendwie rausgeschmissen und 6 Wochen Bau gekriegt oder so. Und dann wurde er aber wieder aufgenommen. Also ja, so eine Begnadigung fand statt. Und dann hat er mit jemandem zusammengelebt. Und der hat ihm, so die Aussage von May, hat ihm eine Uhr geliehen. Und Taschenuhren waren damals ja relativ selten. Und daraufhin ist er damit ausgegangen, bis ihn die Polizei verhaftet hat. Weil der Mann gesagt hat, also das war der Mitbewohner von seinem Zimmer, damals hatten die eben wenig Wohnraum, der Mann hatte gesagt, der hat mir die Uhr geklaut. So, May sagt, das war geliehen, wobei Mays Aussage vielleicht auch, das kann eine Ausrede sein, es kann aber auch sein, dass das wirklich so war, weil der das Zimmer für sich alleine haben wollte. Auf jeden Fall für May war es fatal. Er kam wieder eine Zeit in Bau. Und danach, als er rauskam, war er ein gebranntes Kind, konnte nicht mehr aufsteigen. Und dann hat er tatsächlich Betrügereien begangen, so ein paar Diebstähle, die aber alle so einen gewissen humoristischen Charakter hatte. Er hat sich als Polizist ausgegeben, als Geheimpolizist, hat seine Fantasie da spielen lassen. Und da kam er dann auch richtig für den Bau, und zwar 6 Jahre lang. Und im Bau hat er dann ordentlich gelesen. Und als er dann rauskam, hat er angefangen, so kleinere Geschichten zu schreiben. Und die wurden dann auch in Zeitschriften veröffentlicht. Und da ist dieser Verleger, der Herr Münchmeier, der ist auf ihn aufmerksam geworden und hat gesagt, du kannst doch für uns auch schreiben. Ne? Also, und dann hat er eben diese Storys da geschrieben. Waldröschen, heutzutage ist das bekannt unter Schloss Rodriganda, die Pyramide des Sonnengottes und so weiter. Da sind immer so Teile rausgenommen. Alle Ausgaben vom Mai, die wir heute kaufen können und die in dieser berühmten Bamberger Ausgabe erschienen sind, die sind bearbeitet. Man muss darauf achten, dass man unbearbeitete kriegt. Arno Schmidt hat immer von Gebambergten gesprochen. Und wissenschaftlich sind die nicht brauchbar. Für Kinder vielleicht gar nicht so schlecht, vermag ich nicht zu sagen, aber man sollte nicht Mai mit dem gleichsetzen. Das Spätwerk von Mai, das hat eben nicht mehr so diesen Ausbruchscharakter und diesen Kitschcharakter, sondern er versucht im Spätwerk eine Interpretation seines Frühwerks. Sie sehen hier, das ist der Schluss vom Waldröschen. Also, Liebe in Liebe endet alles. Ne? Hier drunter steht dann Waldröschens Liebesglück. Und dazu passt eigentlich dieser Spruch von Ernst Bloch, Happy End, durchschaut und trotzdem verteidigt. Also weil das Happy End, man will und versucht immer, irgendwo etwas zum guten Ende zu führen. Und das verbindet sich wiederum eigentlich mit seiner Philosophie, die er im Prinzip Hoffnung eben ausgeführt hat. Also das heißt, also da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, das würde, glaube ich, zu weit führen dann. Aber man kann sich vorstellen, dass er unter diesem Aspekt das dann eben auch sieht, eben Ausbruch in fremde Welten, eben da haben wir unsere Hoffnung, das haben wir in allen Romanen gesehen, die sich dann zum Teil auf den edlen Wilden verlegt, die sich auf das freie Leben in der freien Welt bezieht und so weiter. Und darum schätzt eben der Ernst Bloch den Karl May so hoch. So, und jetzt komme ich zu das Spätwerk, da muss ich eben noch drauf kommen, das Spätwerk, das ist Winnetou 4 und ein Werk Ardistan und Winnistan. Und er hat dann auch einen Vortrag gehalten, Empor ins Reich der Edelmenschen. Den hat er in Wien gehalten und er meinte eben, dass er das Erste, was er darstellte, das war Ardistan, das schmutzige Ardistan, wie er sagt. Und dann führte sozusagen eine Frau, die so eine Art Feencharakter annimmt, die heißt Mara Durimi dann da, die führte ins Land Dschinnistan, also eine Utopie von einem glücklichen Leben dann dabei. Und er meinte, hat sein Werk auch so interpretiert dann durch Ardistan und Dschinnistan und eben auch in Winnetou 4 kommt das auch vor. So, und gerade das Gegenteil, aber auch resultierend aus der Gesellschaftssituation der damaligen Zeit, finden sich Anmerkungen in den Romanen von Wilhelm Raabe. Und zwar gehe ich hier ein auf den Roman Abu Telfan. Raabe war ein Zeitgenosse von May, zwei Jahre vor ihm gestorben, also fast zur gleichen Zeit. Und er lässt auch in Abu Telfan lässt er einen Mann, Leonard Hagenbucher, auswandern. Und zwar, dem ist auch zu langweilig in der philisterhaften kleinbürgerlichen Gesellschaft. Er will raus, er will mitbuddeln beim... Ja, ich bin gleich... Ich sehe es. Er will mitbuddeln beim Suezkanal. Aber das ist noch ganz interessant. Er kommt zurück und hat gar nichts und wird verachtet von der Gesellschaft dann. Ne? Und also er bringt gar nichts zurück und wird mehr oder weniger verachtet. Er war nämlich dann in Gefangenschaft geraten, war Sklave bei, wie er schreibt, Madame Kulagulla zu Abu Telfan, das ist die Stadt im Tumurki-Lande. Nach seiner Befreiung kehrt er eben nicht als Abenteuerheld zurück, sondern selbst sein Vater klagt, der Bursche lief fort, weil er einsah, dass man ihn hier nicht gebrauchen könne. Man hat ihn dort auch nicht gebrauchen können. Er ist heimgekommen und ich habe ihn wieder am Halse. Also er wird gar wirklich schlecht aufgenommen. Auf der anderen Seite, und dann komme ich auch zum Ende, auf der anderen Seite hat er dann im Stopfkuchen, das ist sein Spätwerk, darauf Bezug genommen. Da wird eine Geschichte auf einem Schiff, das Schiff heißt Leonard Hagenbucher dann auch, wird beschrieben, ist eine Mordgeschichte von einem armen Briefträger, der jemanden im Affekt erschlagen hat und der selber eben sich nichts leisten konnte und fürchterlich unter Minderwertigkeitskomplexen litt, weil er in seinem Leben wahrscheinlich einige Male um die Welt gelaufen ist, aber nie aus seinem Ort herausgekommen ist. Und den bedauert der Protagonist. Und der Schluss dann, der zog sich dann ganz aus der Gesellschaft zurück, nachdem er schon ein abenteuerliches Leben hatte, zog er sich zurück und auf die Rote Schanze. Und da kommt dann das, was auch im Grafen von Monte Cristo so in den Rache-Sachen kam, da sagt er dann, er wolle am liebsten, würde er die Rote Schanze am Wall mit Kanonen bestücken, gegen die ganze Welt, die ganze Menschheit, wenn ich mal von der Roten Schanze aus durchpfeffern dürfte, unter die ganze Menschheit nämlich, und nachher noch Hunde loslassen. Also der Hass auf das Kleinbürgertum wird nicht im Ausbruch, wie bei den Abenteuerromanen da geschildert, sondern richtet sich dann konkret gegen diese kleinbürgerliche Gesellschaft. Was Ähnliches findet sich dann übrigens auch bei Wilhelm Busch, in dem bösen Buben von Korinth und so weiter, findet man das auch. Also man kann sagen, die politischen Aussagen, philosophischen Aussagen und die Literatur, wie es im Thema ja auch kommt, die hängen sehr eng alle zusammen dabei. Wie gesagt, wenn Sie das in Reinform haben wollen, das wird bald wird das stehen. Ich habe das ausgearbeitet, aber Vorlesen ist immer so schlecht, dann hört keiner zu. Gut, dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Hier haben wir noch den Wilhelm Raabe und da haben wir die letzte Folie. Haben wir einigermaßen hingekriegt.
Ja, herzlichen Dank, Bernd Steinbrink. Viele, viele Hinweise auf viele, viele Geschichten. Aber wir hatten ja ein Resümee. Die Literatur und die Philosophie gehen sozusagen Hand in Hand durch die Zeiten und greifen ihre Themen auf. Möchten Sie ein Thema aufgreifen, das angeschnitten war? Wollen Sie etwas mit uns ins Gespräch kommen? Haben Sie eine Frage? Dann raus damit.
Vor allem, man sieht es nicht so, weil die meisten das mit Jugendliteratur verbinden alles. Ne? Ja. Das ist die Sache, aber das ist es gar nicht.
Ja, ich nehme mal an, weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber ich gehe mal davon aus, dass für die meisten von Ihnen wahrscheinlich die meisten der genannten Autoren nicht mehr bekannt sind, oder? Ja. Haben Sie... Naja, Karl May kennen Sie wahrscheinlich noch, schätze ich mal.
Cooper ja, aber auch, denke ich.
Ja, Cooper,
Theodor
Strumpf, Swift, Gulliver, Gullivers Reisen.
Nur man, es weiß keiner, dass das ein satirisches Buch ist. Ne?
Ja, keiner stimmt jetzt ja, nicht, aber
wenige.
Es wird meistens als...
Ich wusste es auch nicht, bis ich das dann in richtiger Form bekommen hatte mal.
Es wird halt häufig eben unter Kinderliteratur verbucht, aber das ist vielleicht auch, könnte man jetzt vermuten, ein Trick der Schriftsteller, nicht gleich unter die Räder zu kommen mit ihrer Literatur. Wenn man es sozusagen als eine fantastische Erzählung für Kinder,
ja,
seine Gesellschaftskritik verpackt, dann kriegt man vielleicht nicht ganz so schnell was auf die Finger, wie wenn man drüber schreibt, ich kritisiere die Gesellschaft.
Ja, obwohl Swift hat noch nicht für Kinder gesagt, aber hat das natürlich bewusst ganz, ganz weit weggelegt, damit er nicht eben unter die Räder kommt da politisch.
Haben wir denn heute noch sowas?
Heute dominiert dann mehr Action, auf Deutsch gesagt. Was ich wüsste auch nicht, wenn man jetzt eben so was vergleicht, den Per Anhalter durch die Galaxis ist auch nicht politisch irgendwie.
Ja. Ich glaube, das ist vielleicht der große Unterschied, das ging mir so während des Vortrags durch den Kopf, dass die heutigen fantastischen Erzählungen, die natürlich häufig auch in andere Medien sich verlagert haben, in den Film verlagert haben und so weiter, Gesellschaftskritik womöglich nicht mehr an erster Stelle setzen, sondern eher die Handlung, das Tempo, die Action und so weiter, das steht im Mittelpunkt. Das wäre meine Vermutung, aber vielleicht haben Sie Gegenbeispiele.
Ja, obwohl das damals wurde das ja auch noch recht lustig dann da reingebracht. Und die Leute wussten damals dann Bescheid. Etwa wenn Swift davon spricht, dass da Leute sind, die machen die Eier an der runden Seite auf und die anderen an der spitzen. Die Rundköpfe und die Spitzköpfe waren damit gemeint, die Puritaner und die Katholiken.
Ich würde bei den... Ja. Also Harry Harrison, ein amerikanischer Autor, vermute ich, Gegenwartsautor.
Also muss ich gestehen, kenne ich nicht. Das
springt bei mir gerade auch nichts an, aber so ist es halt. Es gibt einfach wahnsinnig viel, womit man sich beschäftigen kann. Vielleicht ist das Motto bis zum nächsten Mal, wenn Sie die Vorträge schon nicht alle angehört haben, dann machen Sie doch bitte mal Winne 1, Winne 2 und Winne 3 durch und dann reden wir das nächste Mal darüber. Aber da haben wir zu Gast Professor Dr. Klaas Huizing, ein Philosoph und Theologe, und der wird sich befassen mit einem aktuellen Jesus-Roman und mal schauen, ob die Schriftsteller uns solche Figuren besser und näher bringen können als die Theologen. Vielleicht sind Sie wieder dabei. Ich danke Bernd Steinbrink für den Vortrag heute Abend, Ihnen fürs Kommen. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Danke dir.